Die Flut. 100 Tage danach. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers.
Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen behandelt, die bei von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen Traumareaktionen auslösen könnten. Bitte bedenkt das, bevor ihr diesen Podcast hört. Es kann hilfreich sein, den Podcast nicht allein zu hören.
Der Mehlemer Bach fängt wohl an überzutreten in Niederbachen. Die Feuerwehr erkundet gerade, ich fahre da jetzt hin und gucke mir das an. Ich melde mich dann. Da scheint jetzt gleich die Post abzugehen. Im Übrigen sind die Feuerwehren wohl auch im Rhein-Sieg-Kreis alle in Alarmbereitschaft versetzt worden. Ich halte euch auf dem Laufenden, das wird ein langer Abend.
Hallo, wir begrüßen euch zu Episode 5 unseres Podcast-Specials Die Flut.
In insgesamt 6 Episoden sprechen wir hier über die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 und ihre Folgen.
In den bisherigen Episoden haben wir über die Opfer der Flut, über die vielen Helferinnen und Helfer und zuletzt über die überwältigende Spendenbereitschaft gesprochen, die sich auch in der Sonderspendenaktion des Bonner Generalanzeigers niedergeschlagen hat.
Wir haben außerdem ganz zu Beginn die Nacht der Flut selbst rekapituliert. Und zu dieser Nacht werden wir heute wohl noch einmal zurückkehren.
Denn heute geht es darum, wie wir selbst als lokales Medium reagiert haben in dieser Akutsituation und danach.
Wir schauen auch, wie diese Katastrophe in anderen Medien, regional, überregional und auch international behandelt wurde und wie einige Kollegen von uns plötzlich selbst zu Interviewpartnern für andere Medien wurden.
Und wir sprechen darüber, was es mit Journalistinnen und Journalisten macht, wenn sie sich plötzlich mitten im Krisengebiet wiederfinden und wie wir damit umgehen.
Ich bin Jan Wiefels.
Und mein Name ist Anna-Maria Bekes.
In Akutsituationen muss schnell gehandelt werden. Und am schnellsten in unserem Haus ist natürlich unsere Online-Redaktion. Deshalb haben wir heute den Leiter unseres Digital-Desks zu uns eingeladen.
Herzlich willkommen, Sebastian Fink.
Hallo zusammen.
Sebastian, du wirst uns heute zunächst erzählen, wie sich diese Flutnacht, die ja im Grunde schon am 14. Juli, dem Mittwoch, nachmittags begann, aus Sicht der Online-Redaktion dargestellt hat. Wie ihr reagiert habt und was die besonderen Herausforderungen waren.
Um das auch für euch Hörerinnen und Hörer ein bisschen erlebbar zu machen, haben wir nochmal unsere WhatsApp-Gruppe durchforstet, auch genannt Blaulichtgruppe. Sebastian, vielleicht kannst du kurz erzählen, was es mit dieser Gruppe auf sich hat.
Ja, im Prinzip ist das eine WhatsApp-Gruppe, in der mehrere Redakteure versammelt sind, mehrere Kollegen unseres Online-Desks und einige freie Mitarbeiter, die sich eben primär darum kümmern, Polizeiberichterstattung zu machen. Das heißt, bei Unfällen, bei Feuerwehreinsätzen oder ähnlichen Lagen dann eben den Einsatz begleiten, die Rettungskräfte dort begleiten und berichten, was dort zu sehen ist. Und über diese Gruppe im Prinzip Infos an uns, an die Redaktion zu schicken, damit A, wir ein bisschen Überblick haben über die Lage, was dort vor Ort ist, aber wir hier vom Haus aus dann auch die Meldung entsprechend machen können und so schnell mit den Einsatzkräften auch vor Ort ins Gespräch kommen und entsprechend schnell auch die Leute draußen informieren können, was gerade los ist.
Also da landen dann Nachrichten, Bilder, Videoschnipsel, teilweise auch so Kurzinterviews mit Einsatzkräften etc.
Genau.
Wir hören da einfach mal rein.
16.33 Uhr, Wachtberg, Berkum, Feldweg an der Burg Odenhausen. Wasser strömt aus Gullideckel und flutet den Weg. 16.39 Uhr, Vollalarm, Feuerwehr Königswinter. 16.40 Uhr, über die Ufer getretene Swist in Mohrenhofen und Heimatsheim. 17.08 Uhr, die Führungsstelle Bad Honnef wurde alarmiert und besetzt. Auch der Löschzug Bad Honnef ist jetzt alarmiert. Erste Einsätze müssten gleich kommen.
Sebastian, wie war diese Situation für euch? Erfasst man da richtig, was los ist?
Sicherlich am Anfang nicht. Das hat auch viele Stunden gedauert, bis wir die Situation erfassen konnten, dann auch für uns. Es war an dem Tag ja so, dass wir in den Tagen davor auch immer wieder schon ja so ein Stück weit vorbereitet waren. Und es gab ja vorher die Warnung auch vom Wetterdienst entsprechend, dass da schon große Mengen an Regen runterkommen können. Also deutlich größer, als wir sie bisher irgendwie in Meldungen dann hatten. Dann war das aber, also auch im Rückblick betrachtet, es ist schon relativ seltsam, weil wir haben angefangen mit einer Meldung irgendwie, in Bonn ist ein Baum nachmittags umgestürzt. Irgendwo in einer Baugrube drohte ein Kran abzusacken. So das waren so die ersten Meldungen, wo wir gemerkt haben, ah, das werden jetzt mehrere Einsatzstellen, aber wir hatten am Anfang noch überhaupt keine Vorstellung davon, was da kommen wird.
Ja, man merkt das in der Gruppe ganz deutlich. Die Meldungen wurden dann im Laufe des Abends und in der Nacht immer mehr, immer dramatischer. Da ist dann von eingeschlossenen Personen die Rede, von absackenden Gebäuden. Und ihr habt ja dann auch relativ schnell einen Live-Blog angelegt, sozusagen auf unserer Homepage. Kannst du ein bisschen erklären, warum wir sowas machen und wie ihr dann drauf gekommen seid, dass das richtig sei?
Also zum einen, wir haben an diesem Mittwochnachmittag relativ früh gesehen, dass wir mehrere Einsatzstellen irgendwie parallel haben, dass Polizei und Feuerwehr gerade in unserem Verbreitungsgebiet überall ausrücken, dass überall irgendwo was ist. Und das ist für uns dann immer der Moment, auch zu sagen, das kriegen wir ja gar nicht in einem Artikel irgendwie gebündelt, wenn das jetzt auch noch weitergeht, sondern wir müssen jetzt irgendwo gucken, wie wir all diese kleinen Informationsschnipsel zusammenfügen können. Da ist so ein Live-Blog natürlich das geeignete Tool dafür. Auch vor allen Dingen so, dass die Leser und User da relativ schnell an Informationen kommen und relativ gut nachvollziehen können, was los ist. Ja, als wir das halt gemerkt haben, dass viel los war, das war der Moment halt zu sagen, da passiert irgendwas, hier ist was Größeres. Und dann war es tatsächlich irgendwann der Moment, als wir am späten Nachmittag die ersten Bilder bekommen haben, hier auch aus Bonn, direkt bei uns rechts und links von Unterführungen, die überspült waren. Jetzt muss man ja sagen, Bonn ist ja total glimpflich rausgekommen aus der Sache. Aber das Erste, was wir halt im Prinzip gesehen hatten, waren überspülte Unterführungen in Bonn. Und das war halt in einem Ausmaß, wo wir schon gedacht haben, also das ist jetzt was Größeres.
Was jetzt bei dem Blick in unsere Blaulichtgruppe in WhatsApp auffällt, es gibt da einen deutlichen Schwerpunkt auf der Voreifel und auf dem Vorgebirge und eben auch Bonn und Wachtberg oder das Siebengebirge kommen vor. Aber von der A ist eigentlich nichts zu lesen.
In diesem Live-Blog gibt es auch schon relativ früh Informationen zur A, vor allen Dingen was eben die Pegelstände angeht. Man muss dazu sagen, wir hatten da eine Lage, wo wir eigentlich parallel noch das Hochwasser betrachtet hatten. So, der Rhein hatte Hochwasser zu der Zeit und die Flüsse, sodass wir immer auch ein bisschen auf die Pegelstände geguckt hatten und sahen die Pegelstände der A. Da gab es auch Informationen, die gingen dann irgendwann, das hatten wir auch in der ersten Folge hier genau betrachtet, in ein Ausmaß, wo sich Leute das schwer vorstellen konnten, wir genauso. Wir hatten aber kleine Informationsschnipsel von der A. Was das Problem für uns war, wir haben unsere Reporter ja im Prinzip überall draußen gehabt. Von der A gab es einfach keine Chance für die Kollegen dort irgendwie an uns Informationen zu bringen. Gleichzeitig war es ja so, dass, das muss man auch ehrlich sagen, die Kollegen, die wir an der A haben, haben dort selbst um ihr Leben gekämpft eigentlich zu der Zeit. Und das wussten wir zu der Zeit tatsächlich nicht im Live-Blog am Abend. In der Nacht auch eher schwierig. Wir hatten tatsächlich erst am Donnerstagmorgen den ersten Eindruck davon, was an der A eigentlich passiert ist, als die ersten Bilder und Informationen aus Schuld kamen aus dem Ort. Ich glaube, das war an dem Donnerstagmorgen so gegen 6 Uhr, 5.30 Uhr, 6 Uhr, gab es den allerersten Bericht. Ich glaube, die Kollegen vom SWR waren als Erste dort vor Ort und waren die Ersten, die berichtet haben. Das war für uns das erste Zeichen von der A, was da passiert ist. Das war halt der Unterschied zu den anderen Orten, wo wir Reporter hatten, die auch noch berichten konnten, wo wir teilweise Reporter hin verlegt hatten und auch einen Kontakt zu ein oder anderen Einsatzkraft noch hatten. Das war an der A in der Nacht überhaupt nicht möglich.
Also wir können schon mal sagen, dieser Live-Blog, der wurde natürlich nicht nur in dieser Nacht und in den Tagen danach geführt, sondern noch viele, viele Wochen weiter. Kann man den jetzt noch irgendwie nachlesen?
Ja, den kann man. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir den für alle auch noch lesbar lassen, auch für eine lange Zeit noch lesbar lassen. Der ist zu finden am einfachsten unter ga.de/starkregen. Das war der erste Kurzlink, den wir angelegt hatten für die Nacht. Ja, da ist im Prinzip von unserer ersten Meldung an zu lesen, was in den Tagen, Stundentagen und Wochen danach passiert ist. Und wie gesagt, fängt an mit einem Baum, der irgendwo in Bonn umgekippt ist und geht dann weiter in tatsächlich die Katastrophe, die sich dann da abgespielt hat.
Ja, da ist die Dramaturgie auf jeden Fall sehr deutlich nachlesbar. Und das war sie, wie gesagt, auch in unserer WhatsApp-Gruppe. Und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
20.43 Uhr. In Peppenhofen regeln Anwohner den Verkehr, weil Straße nur halbseitig befahrbar. 20.47 Uhr.
Hat hier jemand Infos zu einem großflächigen Stromausfall? Betroffen sind wohl zumindest Alfter und Teile von Rheinbach. 21.05 Uhr. Odendorf soll wohl heftig überschwemmt sein. Es war von Abriegelungen die Rede. 21.06 Uhr. Alle Einsatzmittel Richtung Rheinbach und Zwistal sollen über die A565 anfahren, weil Landstraßen nicht passierbar sind. 21.24 Uhr. Achtung, wichtige Nachricht an alle, die draußen in Rheinbach oder Zwistal sind. Der Landrat und sein Krisenstab wollen aktuell die Kommunikation mit den Krisenstäben vor Ort haben. Aber alle Handys und Telefone funktionieren nicht. Bitte an Axel und Ralf. Könnt ihr eventuell eine Leitung zwischen der Einsatzleitung und dem Kreis herstellen? Es ist dringend. Es geht offenbar um Menschenleben. 21.57 Uhr. Achtung an alle. Der Damm der Steinbachtalsperre soll gebrochen sein. Teilweise sind Straßenabschnitte weggespült. Schweinheim ist abgesoffen. Im Heimatsheimer Unterdorf muss was los sein.
Wir haben es gerade gehört, schon am Abend der Flut und auch in den Tagen danach gab es immer wieder Meldungen, der Damm der Steinbachtalsperre sei gebrochen. Wir haben darüber ja schon in unserer Helferfolge hier gesprochen. Hört da also gern nochmal rein und wir werden auch in unserer kommenden Episode nochmal auf diese sehr wichtige Talsperre eingehen.
Gebrochen ist der Damm ja letztlich zum Glück nicht. Die Meldungen dazu sorgten aber immer wieder für Panik unter den Anwohnerinnen und Anwohnern. Und auch sonst machten in den Tagen nach der Flut einige Fake News die Runde. Wie geht ihr als Online-Redaktion mit sowas um, Sebastian?
Zuerst muss man sich einmal angucken, wo diese Meldungen herkommen. Also was der Ursprung einer solchen Meldung ist. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Es gibt die bewusst gestreuten Falschinformationen, wie sie einige politische Gruppen beispielsweise in den Tagen nach der Flut an der A bewusst gestreut haben, um Unsicherheit zu schüren und letztendlich auch ja dieses Vertrauen in Politik, Einsatzkräfte und alles bröckeln zu lassen, so ein wenig. Und es gibt die Informationen, und da kommt eben zum großen Teil die Steinbachtalsperre mit rein, dass der Damm gebrochen sei. Wo ich fest davon ausgehe, dass es in den allermeisten Fällen in keinerlei bösen Absicht geschehen ist, sondern dass es einfach aufgrund von unterschiedlichen Informationsfetzen verbunden mit einer großen Panik, Unsicherheit bei den Leuten sich einfach schnell verbreitete. Also diese Meldung, der Damm der Steinbachtalsperre sei gebrochen, haben wir bestimmt in den 4-5 Tagen nach der Katastrophennacht 2-3 Mal täglich gehabt. Auch aus unterschiedlichen Quellen, das muss man sagen, das ist auch für uns nicht immer ganz einfach dann gewesen, weil tatsächlich waren es mal Anwohner, die berichtet haben, es waren sogar Einsatzkräfte, die in internen Gruppen davon berichtet haben und es gab sogar Medien, die das eben auch verbreitet haben. Auch da kein Vorwurf an die jeweiligen Kollegen von anderen Medien, wenn man halt diese Information aus einer scheinbar sicheren Quelle bekommt. Für uns war das halt so, dass wir uns immer bewusst gemacht haben, wir müssen diejenigen sein, die es sicher wissen und die es auch sicher verbreiten können. Das hieß für uns, jedes Mal, wenn wir diese Meldung bekommen haben, auch wenn wir schon nicht mehr dran geglaubt haben, so nach dem Motto, da hat jetzt jemand hier gerade wieder erzählt, und wir gesagt, okay, 2-3 Leute haben es vielleicht jetzt gerade, hören es gerade und glauben es, heißt für uns wieder, wir müssen jetzt nochmal nachhören. Und das Einfachste nachzuhören ist tatsächlich bei den Einsatzleitungen. Wir hatten einen Kontakt immer wieder dahin und also ich alleine habe bestimmt 2-mal am Tag dort angerufen und gefragt, hier, es gibt gerade wieder die Meldung, Steinbachtalsperre. Was ist denn der Stand? Auch dort war ab und zu die Situation, dass sie gesagt haben, ja, wir haben das auch gerade gehört. Also wir müssten es eigentlich wissen, aber wir wissen es gerade nicht. Die konnten es aber dann relativ schnell rausfinden. Und das ist halt der Weg, den wir halt auch gehen mussten, zu sagen, wir müssen uns immer absichern. Wir müssen bei den Leuten fragen, die es wissen. Und wir müssen uns drauf verlassen, was auch so der journalistische Verstand irgendwie einem sagt, wie man eine gewisse Information einordnen kann. Da kommen wir jetzt wieder auf diesen Punkt, was an der, Beispiel an der A von bestimmten Gruppen bewusst gestreut wurde an Informationen. Also ich kann mich erinnern, am 2. Tag nach der Flut an der A machte dort die Meldung die Runde, dass Polizei und Feuerwehr Einsatzkräfte abziehen würden von dort, was überhaupt keinen Sinn machte. So, aber das haben mitunter Leute halt geglaubt, weil es mitunter nicht unclever gestreut wurde, sagen wir es so.
Naja, und die waren teilweise auch abgeschnitten, einfach auch von Medien, ne?
Die waren abgeschnitten von Medien und, das darf man halt auch nicht vergessen, die hatten mitunter auch dort immer noch Panik. Also ich kann mich erinnern an eine Situation, wo wir gerade telefoniert haben mit einem Kollegen an der A, der dort war, einer unserer Kollegen, und mitten in diesem Gespräch machte sich rund um ihn eine Panik breit, dass die Leute an der A in die Weinberge gelaufen sind. Er berichtete das gerade, hier rechts und links laufen die Leute gerade hoch in die Weinberge. Hier gibt es die Information, dass der Damm der Steinbachtalsperre gebrochen sei. Jetzt muss man sagen, das ist total irrational natürlich, weil der Damm der Steinbachtalsperre hätte keine Auswirkungen auf die A gehabt. Aber das kann man den Menschen dort ja nicht zum Vorwurf machen, die einfach in dieser Situation vollkommen verständlich nicht rational über so etwas denken können. Und da war es für uns immer der Punkt zu sagen, wir müssen die Quelle sein, der man vertrauen kann, wo man eben diese Informationen bekommt, auf welchen Wegen auch immer man sie über uns bekommt. Aber wir müssen diejenigen sein, die auch solche Meldungen entkräften können.
Und dafür ist es besonders wichtig, dass wir eben auch draußen verlässliche Leute haben, die uns wiederum Informationen zukommen lassen können. Einer der Polizeireporter, die in dieser Flutnacht und auch in den Tagen und Wochen danach sehr viel für uns unterwegs war, dessen Stimme hören wir jetzt mal.
Ja, ist der Ralf Kloth. Ich versuche nach wie vor nach Odendorf durchzukommen. Das ist sehr schwierig. Die Felder stehen unter Wasser, die Straßen stehen teilweise unter Wasser und ich riskiere mein Auto nicht. Ich muss riesige Umwege fahren. Das Navi sagt, ich brauche jetzt noch 12 Minuten bis Odendorf, aber mal schauen, ob ich da durchkomme.
Unsere Kollegin Sandra Liermann hat mit Ralf nochmal ausführlich über seinen Einsatz gesprochen.
Der 14. Juli hat eigentlich relativ harmlos angefangen. Für mich, ich habe natürlich in den Tagen vorher die Unwetterwarnungen gehört, habe mir da aber ehrlich gesagt nicht allzu viele Gedanken drum gemacht, weil es ja mittlerweile so ist, dass wir gerade im Sommer doch sehr viele Unwetterwarnungen bekommen. Und der Tag fing eigentlich relativ harmlos an. Ich bin nach Pützchen gefahren, weil dort drohte ein Kran an einer Baustelle umzustürzen. Auch wetterbedingt. Der Kran, der war so ein bisschen unterspült, aber die Lage war eigentlich harmlos. Das war so das erste Unwetterfoto, was ich gemacht habe. Im Anschluss am Nachmittag war es so, dass es zu ein paar Feuerwehreinsätzen im Siebengebirge gekommen ist, wetterbedingt. Da bin ich dann auch hingefahren. Es war allerdings relativ harmlos. Dann war ich am Nachmittag noch bei einem Hangrutsch in Rhöndorf, auch wetterbedingt. Und während ich dort war, merkte ich dann aber schon, dass da im Linksrheinischen die Lage doch offensichtlich schlimmer war. Denn es kamen immer mehr WhatsApp-Nachrichten und auch Fotos, Videos und Berichte, dass dort verschiedene Ortschaften betroffen sind von einem Starkregenereignis. Und so im Bereich Swisttal und Rheinbach vor allem. Das wurde immer mehr, also diese Nachrichten. Und ich habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich vielleicht noch helfen könnte mit Fotos oder Berichten und habe das dann auch angeboten. Und das wurde dann auch angenommen und ich bin dann am Abend, das mag so gegen 20 Uhr gewesen sein, ins linksrheinische Kreisgebiet gefahren. Grundsätzlich ist es so, dass ich mit einem relativ unguten Gefühl in dieses Gebiet gefahren bin. Das ist aber bei Unwetterereignissen immer so, schon immer gewesen, weil man dann vor Ort oftmals auf sich alleine gestellt ist. Es ist ein großer Unterschied, ob man irgendwo, ich sag mal, auf die Autobahn fährt zu einem Unfall, dann weiß man, wo das ist und das ist punktuell und das ist statisch. Oder ein Brand. Aber ein Unwetterereignis ist halt meist oft in der Fläche und man weiß halt nicht, was einen erwartet und man weiß auch nicht, wie man dann dorthin kommt. Und das stellte sich dann halt später als wahr heraus, dass das zum Problem wird und niemand kann einem das sagen. Fahr dahin oder fahr so und so, ja, sondern das wird oft unangenehm. Es kristallisierte sich dann so für mich raus, dass ich Richtung Heimatsheim fahren sollte. Ich kam dann an die Auffahrt der A61 in Heimatsheim und dieser ganze Kreuzungsbereich war schon nicht mehr passierbar. Der war überflutet, es standen Autos im Wasser, Leute liefen wirklich durch diese überflutete Straße und ich habe dort dann meine ersten Wasserfotos tatsächlich gemacht. Aber an der Stelle war dann auch schon es nicht mehr möglich, dass ich weiterfahren konnte. Wollte dann Richtung Odendorf fahren, weil es halt wirklich diverse dramatische Meldungen gab, dass dort Menschen von Wasser eingeschlossen waren, in den Kellern, in den Erdgeschossen, in den Autos. Und auf dem Weg dahin kam eine Nachricht von Jörg Mannhold und die hat mir ehrlich gesagt ziemlich die Schuhe ausgezogen. Dort berichtete er darüber, dass er mit dem Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, dem Sebastian Schuster, in Kontakt war. Die Situation stellte sich wie folgt dar, dass der Krisenstab des Kreises keinen Kontakt hatte zum Krisenstab in Zwisttal. Der Jörg hatte angeboten, dass vielleicht die Blaulichtreporter, die draußen waren, versuchen sollten, zu diesem Krisenstab von Zwisttal durchzudringen, um eine Kommunikation zu ermöglichen. Unten drunter stand dann wirklich der Appell, bitte versuch das, es geht um Menschenleben. Und ich dachte mir, okay, du kommst dann eh gleich durch Ludendorff, wo das Rathaus ist, auf dem Weg nach Odendorff und dann will ich das gerne versuchen. Dann bin ich leider in die Situation gekommen, dass vor uns ein Wagen rückwärts in die Kreuzung reinfuhr und der Wagen vor mir abbremsen musste. Ich habe auch abgebremst, aber dadurch, dass der abgebremst hat, ist mir dann bei meinem Auto eine Wasserwelle über die Motorhaube gerollt. Mein Motor war sofort aus. Und das heißt, ich stand dann mit abgestorbenem Motor auf dieser überfluteten Kreuzung in Olheim. Da war mir schlagartig klar, dass die Berichterstattung an der Stelle für mich endet. Ja, es war dann eine abenteuerliche Nacht für mich, bis ich dann halt irgendwann wieder erst zu Hause war. Mir war klar, ich war nicht mehr mobil. Nichtsdestotrotz habe ich auf dieser Kreuzung ein paar Fotos gemacht und habe halt auch weiter berichtet, indem ich einfach berichtet habe, was ich dort noch sehe oder erlebe. Das war natürlich aber nur ein ganz kleines Segment. Ein weiterer, doch sehr unwirklicher Moment war, als ich dort stand und ein Radpanzer der Bundespolizei an mir vorbeigefahren ist. Das signalisierte mir doch, dass sie wirklich die Rettungskräfte alles zum Einsatz brachten, was irgendwie helfen konnte. Bundespolizei mit Booten auf Anhängern fuhr an mir vorbei, es flogen Hubschrauber. Ich sah die A61, wo alle Leute im Stau standen. Ich sah Blaulicht, hörte Sirenen. Und das war aber halt nur ein ganz kleines Segment, was ich dann noch berichten konnte. Im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, was mir da passiert ist. Denn es hat in dieser Nacht verhindert, dass ich weitergefahren bin. Weiterfahren hätte vielleicht auch bedeutet, dass ich mich noch mehr in Gefahr gebracht hätte. Das ist zwar ein bisschen zweischneidig, das so zu betrachten, aber im Nachhinein war das vielleicht ganz gut so. Ein ungewöhnlicher Moment war halt auch, als ich die Nachricht bekam, dass die Steinbachtalsperre zu brechen drohte. Und da kam nämlich eine Nachricht in die Blaulichtgruppe, dass es der Fall war, dass die Region die Sirenen alarmiert werden sollte und dass die Anwohner der umliegenden Dörfer die Dörfer entweder evakuieren sollten oder sich in die oberen Etagen ihrer Häuser flüchten sollten, die Leute. Es war doch ein sehr seltsames Gefühl, dort zu stehen und das zu lesen. Und die Sirene ging im Hintergrund und es war klar, dass die Leute gar nicht wussten, was da passiert war oder was die Gefahr war. Wenn die Sirene läuft, dann war das eine Sirene mehr, aber die Leute in den umliegenden Dörfern wussten gar nicht, um was es ging. Ich aber schon, weil ich diese Nachricht bekommen habe, aber ich konnte halt auch nicht, sage ich mal, jetzt loslaufen und an irgendwelchen Häusern klingeln und den Leuten sagen, Leute, rettet euch hier, weil ich gar nicht dahin kam, die Straßen waren überflutet. Und ich stand aber auf dieser Straße und hoffte jetzt nur, okay, ich hoffe, dass der jetzt nicht bricht, sonst wird es hier wirklich gefährlich. Den ersten längeren Einsatz konnte ich dann am 16. absolvieren. Da bin ich nach Heimatsheim gefahren. Und dann bin ich in den Ort reingelaufen und nach habe ich dann tatsächlich gesehen, was für Zerstörungen das Wasser dort hinterlassen hatte. Ich war mir ein bisschen unsicher, wie die Leute auf mich auch reagieren würden, wenn ich da jetzt mit einer Kamera komme und Fragen stelle. Ich bin zu einem Haus gekommen, da war eine Frau davor und die war sehr freundlich und berichtete mir halt auch gleich darüber, was ihr passiert ist und was für Schäden es ihr im Haus gibt. Und ich habe dann angefangen zu fotografieren. Ich habe also nicht einmal eine negative Reaktion bekommen. Ich war sehr vorsichtig und auch nicht forsch oder habe mich halt den Leuten vorsichtig genähert und habe halt gemerkt, dass die Leute doch sehr offen waren dafür. In ihrer Not fand ich das sehr ungewöhnlich. Es war also oftmals ganz klar die Aussage, kommen Sie rein, gucken Sie sich das an, machen Sie Fotos. Das war schon sehr interessant. Diese Situation war halt wirklich mit nichts zu vergleichen und ich fand es wirklich bemerkenswert, wie die Leute auf mich als Berichterstatter reagierten, obwohl sie in dieser totalen Ausnahmesituation waren. Wirklich Leute, die teilweise ihr ganzes Hab und Gut verloren haben, also ihre ganzen persönlichen Gegenstände, und ich rede da jetzt gar nicht mal von Möbeln, sondern ich rede halt von Fotoalben und solche Sachen oder Erinnerungsstücken, ja, von Familien, die halt komplett zerstört wurden. Aber die Leute waren total offen. Die sagten halt, kommen Sie gucken und ja, klar dürfen Sie hier fotografieren. Und man drang also mit Erlaubnis in doch sehr persönliche Bereiche von Menschen vor und berichtete und dann von ihrer Not und fotografierte sie auch in ihrer Not. Aber ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich ihnen da in irgendeiner Form Unrecht mit tat, sondern es war halt wirklich mit Zustimmung. Also ich habe nie zuvor Ähnliches erlebt und ich habe auch nie zuvor eine intensivere Berichterstattung als diese erlebt. Also in diesen Tagen war ich wirklich manchmal 6, 8 Stunden in diesen Dörfern und in diesen Gebieten. Weil es immer weiter ging. Man lief immer weiter und man sah die nächste Situation, traf auf die nächsten Leute und der nächste Schaden. Und das war eine unglaubliche Intensität. Also die Bilder, die sich einem da boten und vor allem die Geschichten, die man hörte.
Nochmal zurück zur Akutsituation in der Flutnacht. Die Meldungen, Bilder, Videos und Sprachnachrichten, die überschlagen sich ab einem bestimmten Zeitpunkt in den sozialen Medien und natürlich entsprechend auch in unserer Blaulichtgruppe.
1:07 Uhr. Gerade Meldung über Katastrophenalarm per Sirene in Loma bekommen. In Donrath droht ein Deich zu brechen. Ich fahre nachsehen. 2:12 Uhr. Evakuierung ist freiwillig. Anwohner werden nur gewarnt, verlassen das Gebiet aber in großer Zahl. Einsatzleiter noch nicht auffindbar. Anwohner, die bleiben wollen, erhalten die Anweisung, das Obergeschoss aufzusuchen. 3:11 Uhr. Ich habe es gerade noch aus Heimatsheim rausgeschafft. Der Hinweg war ohne Probleme. 3:18 Uhr. Ich bin zu Hause. Das Auto blieb in Olheim. Was für ein Scheißtag.
Feierabend, Sebastian, das war ja für euch erstmal ein Fremdwort. Wie habt ihr gearbeitet und was war das Wichtigste?
Das Überraschende tatsächlich ist immer, dass wir bei Katastrophen, bei Großlagen immer gut funktionieren. Tatsächlich auch schon aus Erfahrungen heraus. Das kann man auch nicht proben, das kann man nicht üben. Teilweise sind es natürlich auch Mechanismen, die dann ineinander greifen, die auf Erfahrung basieren. Für uns war es so, dass wir mit der Entscheidung auch zu dem Live-Blog entsprechend die Aufgaben sofort verteilt haben, wer sich um was kümmert. Und es war relativ klar, dass wir nicht pünktlich Feierabend machen können. Für uns war also erstmal wichtig, das Personelle auch zu klären, wer wie arbeiten kann, wer wie lange arbeiten kann bei uns und wer wen ablösen müsste. Und wenn man das ein bisschen verteilt hat und gleichzeitig die Aufgaben verteilt hat, ja, da kriegt man das schon hin und dann ist tatsächlich, ja, Feierabend jetzt kein Thema in dem Fall. Wir hatten dann schnell eine Zuständigkeit auch in dem Live-Blog und alles, wer sich um welchen Themenschwerpunkt kümmert gerade. Haben auch gleichzeitig schon den nächsten Tag durchgeplant, so ein bisschen. Es war ja jetzt am Anfang auch relativ schwierig. Wir konnten am Nachmittag natürlich noch nicht sehen, was da passiert. Aber am Abend, als die Situation, wie wir es eben gehört haben, gerade auch im Vorgebirge, also in Rheinbach und Zwistal, eskalierte, nochmal zur Erinnerung, wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, was an der A los war. Aber da war halt schon klar, wir reden plötzlich über Orte, die evakuiert werden und alles. Da kann man nicht einfach irgendwann Schluss machen und sagen, lesen Sie morgen früh ab 8 Uhr wieder weiter bei uns. Und deswegen gab es halt Kollegen, die dann gesagt haben, wir arbeiten die Nacht weiter durch. Es gab andere Kollegen, die gesagt haben, okay, ich sehe dann zu, dass ich irgendwann gegen 11, 12 Uhr mal ins Bett komme, damit ich morgens um 4:30 wieder am Rechner sitzen kann und wieder berichten kann. Und so ging das halt im Prinzip über ja die ersten 2, 3 Tage. Und dann zumindest, was die Lagen in der Nacht angeht, wurde es dann ein bisschen einfacher für uns, den Tag durchzuplanen. Aber erstmal ist es rädchengreifend ineinander. Die Kollegen kommen von überall her, bieten von überall ihre Hilfe an und schieben alles, was sie sonst haben, weg, weil für jeden klar ist, das hat jetzt den absoluten Fokus.
Über die Flugkatastrophe wurde natürlich nicht nur lokal, also zum Beispiel hier bei uns beim Generalanzeiger berichtet, sondern auch regional, überregional, national und international. Wie hast du die Berichterstattung insgesamt wahrgenommen? Vielleicht auch im Vergleich zu unserer eigenen?
Zunächst einmal gar nicht, weil die ersten 2 Tage, also ich sag mal von Mittwochnachmittag bis Donnerstagabend, waren wir, und auch die, da spreche ich glaube ich auch für die Kollegen, gerade auch am Online-Desk, die alle Informationen verarbeiten mussten. Jetzt muss man das ein bisschen unterscheiden. Wir haben natürlich Kollegen, die draußen sind, die eben das gerade vor Ort sehen und berichten und da auch ganz, ganz viele Themen haben. Und es gibt die Kollegen, die drin sind, die all diese Informationen bekommen, zusammenbauen und eben damit arbeiten. Das ist eine Flut von Informationen mitunter, die auch erstmal verarbeitet werden will. Und das führt dazu, dass die Kollegen gerade bei uns eben in der Online-Redaktion ja relativ im Fokus sind, ich sag mal im Tunnel so ein bisschen, und rechts und links wenig gucken können, was sonst noch passiert. Und so ging das mir persönlich auch. Also ich kann mich erinnern, dass ich Donnerstagabend irgendwann nach vielen Stunden Arbeit zu Hause dann saß und den Fernseher angemacht habe und zum ersten Mal irgendwie, ich glaube, das war am Donnerstag, Tagesschau oder Heute Special, ARD oder ZDF, ich weiß es nicht mehr, gesehen habe. Und das war für mich der erste Moment, wo ich überhaupt gerade mal kapiert habe, was da eigentlich passiert. Also total bizarr eigentlich. Man ist über 24 Stunden fast im Dauereinsatz, berichtet über alles von der Flut. Wir haben an dem Tag schon die Zahlen über die Toten an der A immer weiter, halt an dem Donnerstag, als wir es dann wussten, immer weiter aktualisiert. Aber verstanden erst abends, als ich andere Medien mal gesehen habe, was die berichtet haben, weil das eben diesen Tunnelblick so ein bisschen rausgenommen hat. Und das war so der erste Moment, wo man das für sich selbst kapiert, was da eigentlich gerade passiert ist. So, klar kriegt man das auch im Dienst so ein bisschen mit, aber so richtig verarbeiten konnte man das dann noch nicht so richtig. Und dann war es halt so, dass, ich sag mal, in den Tagen und Wochen danach guckt man natürlich schon ein bisschen drauf, wie die Berichterstattung auch von anderen ist. Auch da findet man ganz, ganz tolle Sachen. Ich glaube, was uns ausgemacht hat, was die Berichterstattung bei uns ausgemacht hat, war einfach, dass wir, klar, es ist unser Verbreitungsgebiet, wir sind vor Ort. Ich glaube aber auch, und ich glaube, da muss man auch den Kollegen Ralf Kloth, den wir eben gehört haben, nochmal deutlich hervorheben, dass wir auch einfach die Schwerpunkte richtig gelegt haben. Das, was wir sehen, dass wir da die richtigen Themen gesetzt haben, offen zu den Leuten waren und uns auch angehört haben und Ralf eben vor allen Dingen angehört hat, was die Leute dort eben gerade vor Ort beschäftigt, was Einsatzkräfte vielleicht gerade brauchen. Auch das haben wir mitunter durch unsere Berichterstattung erreichen können. Wir hatten einen Feuerwehrmann, der in einem Gebiet war, und der sagte, wir brauchen irgendeinen Reifendienst, schnell einen mobilen Reifenreparaturdienst, sonst können wir hier nicht mehr arbeiten, weil unsere Radlader etc. alle gerade kaputt gehen. Und da hat sich tatsächlich auf unseren Aufruf dann irgendjemand gemeldet. Da kam eine Firma aus Bayern angefahren. Und das sind so Sachen, wo ich sage, da haben wir einfach die richtigen Akzente gesetzt. So, da konnten wir auch durch unsere Berichterstattung irgendwie helfen. Das ist der Vorteil einer Lokalzeitung, die vor Ort ist.
Ja, und ich denke, das ist dann auch der Grund, dass tatsächlich einige Kollegen von uns im Zuge dieses riesengroßen Interesses an dieser Katastrophe sogar selbst zu Ansprechpartnern für andere Medien geworden sind. Mir fällt da zum Beispiel der Kollege Viktor Franke ein, der war beim TV-Sender Phoenix zu Gast. Der Jörg Mannhold, der ja auch schon in diesem Podcast berichtet hat, hat der Drehscheibe, also diesem Medienmagazin, ein Interview gegeben. In der Taz gab es einen Artikel über unseren Kollegen Hans-Peter Fuß, ebenfalls bereits hier im Podcast zu hören. Also die waren gut unterwegs.
Ja, und auch Richard Bongartz aus der Lokalredaktion Bonn ist ein bisschen berühmt geworden als Interviewpartner für die BBC. Sandra Liermann hat mit ihm gesprochen.
Wir hatten an dem Tag normalen Deskdienst und den ganzen Tag über hat es da ja geregnet. Es prasselte immer weiter, stundenlang, und es war ja überhaupt noch gar nicht so genau abzusehen, was sich daraus alles entwickelt. Das stellte sich natürlich schnell heraus. Auf Bonn liegt an dem Tag gar nicht so sehr der Fokus, sondern eben auf der A, und dann überstürzten sich ja so den Tag über die Ereignisse. Was da besonders tragisch war, war natürlich, dass man erstmal gar nicht so viel aus dem Ahrtal hörte. Es kam ja auch nicht so schnell irgendjemand hin, um zu gucken, was ist denn da wirklich los. In der hektischsten Produktionszeit gegen 16 Uhr kam dann über die Londoner GA-Korrespondentin, die Katrin Priebel, der Wunsch, ob wir als lokale Tageszeitung in Bonn ein Interview für die BBC World News geben könnten. Die Kollegen hatten geschaut, wer könnte das denn vielleicht machen, wer ist da auch so fit, vielleicht das auf Englisch mal so nebenher kurz zu machen, und da fiel die Wahl auf mich. Das Besondere und vor allen Dingen auch Aufregende daran war zu wissen, man hat jetzt für dieses Interview mit dem BBC-Radiosender mal gerade vielleicht noch 10 Minuten, denn es sollte alles ganz schnell sein, um sich vorzubereiten. Das war natürlich tatsächlich sehr aufregend und spannend, und ich habe mich natürlich auch gefragt, mache ich das, schaffe ich das, kriege ich das hin? Aber habe gesagt, okay, ich probiere es gleich mal, und habe schnell noch mal ein bisschen in unseren Seiten rumgewühlt und in der Agentur, was denn an dem Tag tatsächlich schon passiert ist und worüber man dann berichten kann. Denn ich selbst war ja jetzt nicht an der Steinbach-Talsperre oder im Ahrtal, sondern es ging jetzt mal um eine redaktionelle Einschätzung von uns Fachleuten vor Ort, eben in Bonn und der Region.
Wie lief das Interview dann ab?
Ja, der nette Kollege von der BBC World News, der Joe Linham, rief dann eben auch kurze Zeit später an. Ich wurde zu ihm durchgestellt und er sagte, okay, wir zeichnen das jetzt auf. Das war schon mal für mich ein großes Glück, und er konnte auch Deutsch. Und sagte, ja, wir schaffen das schon, ich stelle jetzt mal ein paar Fragen, ich soll einfach mal dann so ein kleines bisschen erzählen. Ja, und dann kamen halt eben auch schon die Fragen, wie gehen die Anwohner damit um, was ist da wirklich passiert, was ist so gefährlich, wie sieht's aus mit dem Regen, mit der Sturzflut, mit den Wassermassen. Kamen dann aber auch eben Fragen zur Regierung, ob es schon Hilfszusagen gibt, was Frau Merkel da vielleicht gesagt hat oder schon zugesagt hat. Es waren natürlich alles Fragen, die man noch gar nicht so sehr konkret beantworten konnte, aber gut, von dem, was wir an dem Nachmittag wussten, das habe ich dann eben berichtet. Ich glaube, dass es am Ende letztlich doch nicht ausgestrahlt wurde, was eben auch daran lag, dass sich auch eben bei der BBC, es sollte glaube ich um 19 Uhr laufen, natürlich genauso die Ereignisse überschlugen und in diesen 3 Stunden schon wieder so viel passiert ist. Die hatten wohl am Ende doch noch irgendwie die Möglichkeit, an eine Korrespondentin zu kommen, die irgendwo draußen vor Ort in der Nähe von Euskirchen war. Ob jetzt von dem Interview noch was genommen wurde oder nicht, kann ich nicht so genau sagen. Aber es stört mich auch nicht, weil es war halt eben einfach auch mal eine interessante Erfahrung und eben auch irgendwo was Besonderes, mal für die BBC zu arbeiten.
Es gab ja einige Kollegen, die entweder selbst von der Flut betroffen waren, auch darüber haben wir hier bereits in Folge 2, die Opfer, gesprochen, oder die als Reporter im Krisengebiet unterwegs waren oder sogar beides und die dabei teilweise natürlich auch in Gefahr geraten sind. Sebastian, hat man da konkret Angst um Kollegen in so einer Situation?
Ein Stück weit schon, ja. Das muss man ganz klar sagen. Gerade auch als derjenige, der ja hier so ein bisschen, ich sag mal, sicher in der Redaktion sitzt und eigentlich dafür auch mit zuständig ist, Leute zu delegieren, Leute rauszuschicken. Das ist sicherlich das eine. Wenn wir da das aktuelle Beispiel nehmen von Ralf Kloth, den wir gehört haben, der Kollege ist eigentlich im Siebengebirge unterwegs für uns als Reporter. Und ich war derjenige, der an dem Abend gesagt hat, eine Absprache mit ihm, weil am Siebengebirge nichts los war, dann lass doch gucken, dass du irgendwie noch im Vorgebirge quasi in Rheinbach-Swisttal unterstützt. So, weil da können wir, glaube ich, jeden Reporter gerade brauchen. Ne, ich war beteiligt daran, ihn dahin zu schicken. Natürlich in der Situation zu dem Zeitpunkt auch nicht abzusehen, was dann los war. Er hat ja dann auch ja sein Auto im Prinzip in den Fluten verloren, in Swisttal im Wasser. Und ja, da hat man Angst und da macht man sich auch Gedanken. Aber auch ganz konkret macht man sich Gedanken um die Kollegen, die vielleicht gerade gar nicht, auch nicht als Reporter irgendwie wie draußen sind, sondern wo wir einfach wissen, dass die gerade in ihrem Haus von Wassermassen eingeschlossen sind, wo es seit 2 Tagen kein Lebenszeichen gibt, wo wir einfach nur hoffen können. Von Kollegen, wie wir es gehört haben, an der A, die da wohnen, die einfach ihr Hab und Gut zum Teil verloren haben, wo wir relativ spät erst irgendwelche Informationen bekommen haben, wie es denen geht. Und wir hatten Kollegen dabei, die auch bei uns in der Online-Redaktion 10 Stunden gearbeitet haben, danach Schaufel genommen haben und bei ihrer Familie weitergeholfen haben. Kollegen, die Familienangehörige verloren haben. Und das muss man halt auch gucken. Wir haben nicht nur dieses ganz Akute, sondern wir haben halt Leute, die quasi neben der Arbeit, wo sie nicht in Gefahr sind, einfach noch diesen Hintergrund haben, der sie beschäftigt. Ja, man macht sich Gedanken um Kollegen.
Sicher davon auch nicht unterschätzen und vernachlässigen, welche Auswirkungen solche Einsätze auf Journalistinnen und Journalisten haben können. Dazu wollen wir uns einmal ein Audio unserer Kollegin Annika Schmidt anhören, die einige Tage nach der Flut in Altenburg unterwegs war. Altenburg, das ist ein Ortsteil der Ortsgemeinde Altenahr im Landkreis Ahrweiler.
Und hier würde ich gerne nochmal eine gesonderte Triggerwarnung aussprechen, denn diese Sprachnachricht von Annika, das ist wirklich keine leichte Kost. Und ich weiß noch, dass es mich damals ziemlich berührt und mitgenommen hat, diese Nachricht zu hören, wegen des Inhalts, aber auch, weil man genau hört, wie mitgenommen wiederum Annika ist. Also schaut bitte, ob das für euch gerade gut machbar ist, das zu hören, oder skippt die nächsten etwa 3 Minuten lieber.
Also, ich versuche das jetzt mal irgendwie zusammenzufassen, in Worte zu fassen, was eigentlich echt nicht so geht. Also mir kamen gerade Frauen entgegen, die geweint haben, die wurden von einem Pfarrer begleitet, weil sie sich von einem Toten verabschieden mussten, also einem ihrer Angehörigen. Es ist einfach nur noch ein Grauen hier in Altenburg. Es sind überwiegend freiwillige Helfer, die hier mit anpacken, die hier Dinge in Bewegung setzen. Private Werkstattfirmen, Straßenbaufirmen, Landwirte. Es sind hier unfassbar viele Landwirte im Einsatz, die sich über eine Hochwassergruppe organisieren, selbst organisieren, die von einem Markus Wipperfürth gegründet wurde. Der ist der Oberste des LSV, da müsst ihr mal gucken. Der ist der oberste Landwirt da irgendwie. Und hier sind Bundeswehr, Bundespolizei und Feuerwehr. Bundespolizei ist seit heute erst hier. Soldaten kommen, die wissen nicht, was sie tun sollen, weil sie nicht organisiert werden. Ich habe schon gehört von einem Landwirt aus Hamburg, den ich nämlich ganz lange gesprochen habe. Den Namen haben die Onliner schon. Dass die Bundespolizei sich schon beschwert hat, dass die Soldaten hier nicht wissen, was sie tun sollen und es nicht organisiert ist. Es ist nicht organisiert, wie die offiziellen Einsatzkräfte hier helfen sollen. Die kommen hier scharenweise, wenn die werden hier angekarrt, teilweise ohne entsprechendes Material, um diesen Müll, der hier einfach hier ist, einfach wahnsinnig viel Müll, das muss alles weg. Und die haben nicht genug Gerätschaften, um den hier abzutransportieren. Es werden Bagger benötigt, es werden Radlader benötigt, es werden LKWs benötigt, wo was draufgepackt werden kann. Es wird Manpower benötigt und vor allen Dingen es werden auch Container zur Müllentsorgung benötigt. Die fahren den Müll jetzt an einer Stelle platt, um da sich einen Müllablageplatz zu machen. So weit ist es, weil die einfach unfassbar, hier ist einfach alles Müll. Und die haben jetzt schon so eine Technik entwickelt, weil sie immer noch Tote hervorholen aus den Trümmern. Wenn sie mit dem Bagger hier unterwegs sind, hat mir der eine Landwirt aus Hamburg erzählt, sie greifen sich mit einer Zange erstmal den Müll, also mit so einer Zangenschaufel, ich weiß nicht, wie man das beim Trecker nennt, heben den Müll hoch, lassen ihn dann langsam runterfallen, um zu gucken, ob noch ein Mensch da drin ist. Und wenn das nicht der Fall ist, greifen die sich das erst nochmal und entsorgen es. Also bringen sie zur Sammelstelle. Und gestern hatten sie da leider noch eine Frau drin, die in der Zange hängen geblieben ist, die tot war. Es ist Wahnsinn, ich habe gefragt, wie sie damit umgehen. Viele von den Landwirten sind auch in der Freiwilligen Feuerwehr. Die sagen, sie haben das schon mal gesehen, aber das haben sie halt auch noch nicht gehabt. Es sind ganz schreckliche Bilder. Mir hat jemand gesagt, es ist wie im Krieg. Ich habe mit einer Anwohnerin gesprochen, die hatte hier ein Gasthaus in Altenburg. Aber nicht nur das Gasthaus ist zerstört, sondern 2 Häuser, die denen auch noch gehörten. sind auch zerstört. Und sie hat zu mir gesagt, die zerstörten Häuser sind doch nicht so schlimm. Man muss an die Menschen denken, die Menschen verloren haben, Angehörige. Und das von einer Frau, die wirklich ihr ganzes Hab und Gut verloren hat.
Hier beim Generalanzeiger wurde sehr schnell nach der Flut übrigens psychologische Beratung für alle damit befassten Journalistinnen und Journalisten angeboten. Sandra Liermann hat mit der Trauma-Expertin Petra Tabeling darüber gesprochen, was traumatisierende Berichterstattung auslösen und wie man damit umgehen kann.
Was macht traumatisierende Berichterstattung mit mir als Journalistin oder Journalist?
Der Lokalreporter vor Ort, die Lokalreporterin vor Ort, das sind ja diejenigen, die plötzlich, genau wie die Menschen, denen das vor Ort so ergangen ist, die plötzlich in derselben Situation waren. Sie leben vor Ort, es geschieht ihnen selber. Die Medien haben erstmal funktioniert, ihre Redaktionen sind mitten in dieser Katastrophe gewesen, beziehungsweise von dort aus haben sie gearbeitet. Das ist eine ganz andere Situation als die Situation, die die meisten anderen Journalisten in dem Moment hatten.
Sie hatten jetzt schon angesprochen, dass die Journalistinnen und Journalisten vor Ort funktioniert haben. Können Sie das vielleicht genauer erläutern, wie sich das äußert?
Aus der Erfahrung meiner Arbeit weiß ich, dass es grundsätzlich so ist, dass Lokaljournalisten und Lokaljournalistinnen, die aus dieser Region berichten, in der es passiert ist, erstmal funktionieren. Und zwar nur funktionieren. Es ist etwas Plötzliches passiert und in Sekundenschnelle müssen sie reagieren, Minutenschnelle. Sie müssen erstmal selber erfassen, was ist passiert. Sie fahren hin, sie funktionieren. Da geht es jetzt erstmal um Technik, um Organisation, ja, der Redaktion. Wer macht was? Wie machen wir etwas? Das wird in extremer Schnelligkeit entschieden. Und sie wollen ja auch, und das machen Medien ja auch aus, mit extremer Schnelligkeit berichten und erstmal verstehen, was ist vor Ort passiert. Und da geht es erstmal gar nicht um Gefühle. Es geht erstmal überhaupt nicht um Emotionen, sondern wirklich um die Kontrolle zu bekommen, um berichten zu können. Sie funktionieren. Und das ist die Rolle des Journalisten in erster Linie. Und das ist auch gut so, weil sonst gäbe es ja erstmal keine Berichterstattung, weil sie ja erstmal Fakten liefern müssen über eine Situation, die auch unter Umständen erstmal Menschenleben retten kann. Also generell muss man sich erstmal vergegenwärtigen, dass man mit einem extremen, möglicherweise potenziell traumatisierenden Ereignis oder Ereignissen zu tun hat. Es sind Geschichten des Überlebens, es sind ganz tragische Schicksale, das sind teilweise sehr schreckliche Bilder, von denen erzählt wird. Und das macht ja was mit mir als Journalist und Journalistin, weil ich höre zu, ich fühle mit und vielleicht leide ich auch mit. Und es ist die Kunst, mitzufühlen und nicht mitzuleiden. Wenn ich einer Person zuhöre und es geht um ganz schreckliche Ereignisse und diese Person erzählt von furchtbaren Bildern, von Menschen, die sie verloren hat, von einer Situation, dass sie selber mit dem Leben davongekommen ist. Das macht ja auch was mit mir als Journalist oder Journalistin, die erstmal zuhört, darüber schreibt und das wieder mit in die Redaktion nimmt. Wir wären ansonsten keine Menschen, wenn wir nicht zuhören können und gleichzeitig auch dabei Gefühle empfinden. Wir sind ja erstmal empathisch. Und im Gespräch mit meinem Gegenüber passiert ja auch was quasi mit meinem Gefühl, mit dem, wir sagen, die Therapeuten sagen Spiegelneuronen. Und das ist wichtig, damit auch eine Verbindung stattfinden kann. Und wenn das zu viel stattfindet oder beziehungsweise so, dass es mich auch belastet, dann redet man von einer sekundären Traumatisierung. Das Trauma des anderen kann auch ansteckend sein.
Das klingt alles natürlich sehr nachvollziehbar, was Sie sagen, aber das sind alles Dinge, die ich mir vorher nie so bewusst gemacht habe. Gelingt das überhaupt, sich in dieser Situation, naja, einerseits schon empathisch auf die Menschen einzulassen, aber andererseits auch so weit davon abzugrenzen, dass es eben nicht zu dieser sekundären Traumatisierung kommt?
Die gute Nachricht, ich bin Journalist, ich bin Journalistin, ich erzähle eine Geschichte. Das heißt, ich erzeuge eine Geschichte mit Anfang und Ende. Das ist fast wie damals in der griechischen Mythologie in der Antike. Ich erzähle eine Geschichte einer Person, eines Ereignisses und finde dafür auch ein Ende. Und das ist quasi schon so eine Art Verarbeitungsprozess, was sie als Journalist oder Journalistin schon verinnerlicht haben. Und dass das schon mich sozusagen auch schützt, indem ich eine Geschichte erzähle. Und da gibt es resiliente Menschen, es gibt vielleicht weniger resiliente Menschen. Es kann sein, dass der Lokaljournalismus umso mehr reflektierend auf solche Ereignisse reagieren muss, weil wir auch zukünftig mehr Naturkatastrophen, vielleicht nicht solchen Ausmaßes, aber durchaus auch mit verheerenden Wirkungen, dass wir uns damit beschäftigen müssen.
Abschließend würde ich dann gerne noch auf die Kritik an den Medien, die es ja durchaus auch gab nach der Flutkatastrophe, eingehen. Das wird ja von der Öffentlichkeit oft so wahrgenommen, ja, da haben die Medien was falsch gemacht, aber es sind ja letztlich auch, ich sag mal, Menschen, die für diese Entscheidungen verantwortlich sind.
Also in der Regel funktionieren die Medien ja erstmal gut, also zumindest die Lokaljournalisten, weil die kennen auch die Situation vor Ort, sie sind Teil dessen, haben ein enorm hohes Verantwortungsgefühl. Das ist so meine Erfahrung aus meiner Arbeit. Und auch erstmal, und das fand ich das Interessante, immer mal wieder bei Akutereignissen und der Verantwortung, die den Medien dazukommt, ist, dass ich eine, in jedem Fall als Lokaljournalist auch eine erhöhte Achtsamkeit und Aufmerksamkeit brauche. Und die sollten eigentlich auch überregionale Medien haben. Weil sie wissen ja als Lokalreporterin oder Lokalreporter ganz genau, dass sie den Personen erstens A nochmal wieder begegnen werden. Sie leben ja selber vor Ort und sie sind immer wieder mit den Personen auch in Kontakt. Das ist ihr Einzugsgebiet. Ich glaube, dass es manchmal den überregionalen Medien gar nicht so klar ist. Und manchmal gehen sie auch selber damit kritisch um. Also dass dann auch wirklich überregionale Reporter sagen, ja, für mich ist es einfach, ich fahre dahin, ich mache mein Interview und ich ziehe mich danach auch wieder raus und nehme die Kamera wieder mit. Und mir ist das bewusst. Und das wird einem erst bewusst, was man vielleicht einem für möglicherweise für einen Schaden hinterlassen kann, wenn man dann im Nachgang nochmal darauf guckt, wie lief denn dann mein Interview. Als Lokaljournalist bekommen Sie auch ein Feedback oder könnten Sie bekommen von Ihren Lesern oder Zuhörern oder Zuschauern. Ich finde es nur wichtig, dass wenn ich als Redaktion möglicherweise Fehler mache, dass es eine Haltung dazu gibt und dass dann ein verantwortlicher Redakteur oder verantwortliche Redaktion dann sagt so, und das ist meine Antwort dazu und das ist meine öffentliche Stellungnahme. Es war ja im Falle der Flutkatastrophe so, dass Lokalreporter sofort von jetzt auf gleich zu Krisenreportern wurden. Das war ja vorher gar nicht absehbar. Und Lokalreporter haben dort etwas geleistet, was, ich will nicht sagen unmenschlich war, aber das war ja auch unglaublich herausfordernd. Und es ist ganz wichtig, sich das selber nochmal klar zu werden, was man da geleistet hat. Also genauso wie Helfer oder Menschen, die in die Region gegangen sind, um Unterstützung zu leisten, haben das ja Lokalreporter, Lokalredaktion auf ihre Art und Weise ja auch gemacht. Und das wird gar nicht so gesehen. Also man schaut jetzt hin, was ist denn jetzt schlecht gelaufen? Aber man muss auch hingucken, was ist denn gut gelaufen? Weil Wertschätzung und eine gute Reflexion im Team, sich das zu geben, das ist auch Ansporn und das ist ganz wichtig, auch um weiterhin diese Arbeit leisten zu können. Das ist wichtig, sich das zuzugestehen und auch nochmal klarzumachen, wir haben unseren Job gut gemacht. Das Interessante daran ist, dass bis vor 1-2 Jahren haben die meisten Menschen an der Öffentlichkeit auch noch eher gedacht, na ja, Trauma und Journalismus, das betrifft ja eigentlich nur Krisenreporter. Bis vor wenigen Jahren haben das wirklich auch noch viele Journalisten in der Aus- und Fortbildung gedacht. Und da war ganz schnell klar, wenn ich rausgehe und mache eine Reportage oder ich bin auch Social-Media-Redakteurin oder Redakteur, dann habe ich in der Regel schon mit ziemlich belastendem Material zu tun. Und das ist jetzt bei der Flutkatastrophe nochmal richtig deutlich geworden, dass der Umgang mit belasteten Personen, mit einem eigenen Redaktionsmanagement und auch die zukünftige Berichterstattung neue Maßstäbe fordert in der Aus- und Fortbildung, auch im Lokaljournalismus.
Wir kommen damit zum Ende dieser Episode und wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick geben konnten, was diese Flutkatastrophe auch für uns bedeutet hat in der Arbeit, aber eben vielfach auch mental.
In unserer nächsten und gleichzeitig letzten Episode dieses Podcast-Specials werfen wir noch einmal einen Blick zurück. Was ist schiefgelaufen bei der Alarmierung? Bei den Behörden, was hätte anders laufen müssen?
Und wir schauen nach vorn in die Zukunft. Was wird künftig anders laufen? Und wie läuft es mit dem Wiederaufbau im Flutgebiet?
Episode 6 könnt ihr ab dem 31. Dezember überall da hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auf ga.de.
Bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback an podcast@ga.de und über eure Bewertungen, Follows und Abos für unseren Podcast.
Vielen Dank an Sandra und an dich, Sebastian, dafür, dass ihr bei uns wart und uns tolle Einblicke mitgebracht habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
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 Die Flut 100 Tage danach ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes, Andreas Deik, Jan Wiefels. Mitarbeit Silvia Binner, Sandra Liermann, Jörg Mahnhold, Raffaela Sabel, Stefan Stegmann, Sven Westbrock. Sprecher Martin Busch. Grafik Sabrina Stamp.